entschuldigen, dass wir die gegenwärtige Politik so nicht in Ordnung finden. Wir fordern eine Friedenspolitik durch Abrüstung, zivile Konfliktbearbeitung und Deeskalation. Und wir wollen eine andere Politik, die Asylbewerber, Bewerberinnen willkommen heißt und nicht eine Festung Europa baut. Ich eröffne hiermit als Versammlungsleiterin den Ostermarsch 2019 in Hannover. Ihr seid alle herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Aber wir wollen gleichzeitig deutlich machen, wir sind bunt statt braun. Ich denke, das ist klar. Wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das ist unsere Botschaft bei allen Ostermärschen, bei allen Friedensveranstaltungen, überall. Und deshalb sprechen wir uns gegen Nazis aus, hier und überall. Gegen die NPD, die hier heute auflaufen will. Wir sind aber auch gegen die AfD, die immer gerne mal wieder... Hallo, ja, hallo.
Kennt ihr diesen Spruch auch? Hier herrscht Frieden. Irgendwas hat mich schon immer an diesen Spruch gestört, weil wie herrscht denn der Frieden bitte? Und wo genau ist hier? Wieso muss er uns denn beherrschen, der Frieden? Tut er das überhaupt? In meiner Schule, da hängt ein Plakat. Es trägt die Aufschrift, seit 74 Jahren herrscht hier der Frieden. Danke, liebe EU. Wieder dieser Begriff, herrschender Frieden. Dieses Mal immerhin örtlich begrenzt. Und hat dieses Plakat nicht auch irgendwie recht? Hier ist doch kein Krieg, oder? Nicht innerhalb unserer Grenzen jedenfalls. Aber Krieg? Ja, aber ist Frieden denn nicht mehr als das bloße Fernbleiben von Gewalt? Bedeutet Frieden denn nicht so viel mehr? Kriege nicht in Europa, aber doch vor unseren Grenzen. Kriege, die über Leben bestimmen. Tausende, die sterben durch unsere Waffen, unsere Profitlust, unsere Tatenlosigkeit. Armut, überall auf der Welt und auch hier. Alleine 42 Milliardäre besitzen so viel wie die halbe Welt. Und während sie mit ihren Privatjets und Yachten die Umwelt unsicher machen, hungern und schuften Menschen sich weltweit in den Tod. Ist das Gerechtigkeit? Ist das Frieden? Rechte Populisten, die sich überall in der Welt gestärkt sehen und Kriege statt Frieden fördern und Waffen statt Leben. Ist das dann Frieden? Wenn Rechtsradikale die Hetzjagde auf Menschen eröffnen, wenn Häuser brennen, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken und überall an unseren Grenzen sterben, weil man ihnen nicht helfen möchte, ist das dann Frieden?
Nein.
Auch heute laufen hier in Hannover Rechtsradikale um Nazis auf, um Wahlkampf zu machen. Das ist absolut widerlich und nicht friedlich. Rassismus, Nationalismus, Faschismus, das sind keine Werte des Friedens. Ganz im Gegenteil, sie schließen aus, fordern einen Feind. Deshalb bitte ich alle, die nach der Friedensdemo noch Zeit haben, unsere Gegendemo am Georgsplatz zu unterstützen. Zeigen wir ihnen, was wir von ihren Idealen halten. Frieden bedeutet doch so viel mehr, dass es nicht direkt vor der Haustür Krieg gibt. Ein friedliches Miteinander für alle, mehr soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit. Und Frieden kann auch nicht herrschen, denn es geht um alle, jeden Menschen, jedes Individuum dieser Welt und nicht um irgendeine Elite, die mit Macht herrschen möchte. Die Waffen rein des Geldes wegen und dann auf Wahlplakaten mit Frieden werben. Mag sein, dass das laut irgendwelcher Dokumente Frieden herrscht, aber mehr auch nicht. Deswegen lasst uns gemeinsam etwas für eine friedliche und gerechte Gesellschaft tun und nicht die Augen vor dem verschließen, was außerhalb der europäischen Grenzen passiert. Auf das wir demnächst endlich mal den ersten Weltfrieden haben.
So, jetzt geht es wirklich los.
liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, es ist Ostermarsch, aber wir marschieren nicht. Jedenfalls marschieren wir heute nicht zur Marschmusik und schon gar nicht marschieren wir im Gleichschritt. Aber marschieren meint entschieden für etwas eintreten. Und in dem Sinne finde ich dieses Wort marschieren gut. Denn das wollen wir tun, marschieren in dem Sinne, dass wir entschieden für etwas eintreten und auftreten. Suche den Frieden, bleib hartnäckig und entschieden an ihm dran. So kann man die kirchliche Losung für dieses Jahr übersetzen. Und ich glaube, es ist gut und sehr treffend, dass wir uns an diesem historischen Ort versammeln und sich mal umschauen kann, an diesem Ort versammeln für Frieden und für Gerechtigkeit. Mein Name ist Lutz Krügener und ich darf hier begrüßen im Namen aller Trägerorganisationen des Ostermarsches. Ich selber bin Mitglied in dem Arbeitskreis Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung der evangelischen Kirchen hier in Niedersachsen. Und wenn wir uns jetzt hier noch einmal bewusst umschauen in diesen alten Mauern der Gideonkirche, dann können wir vielleicht noch die tausenden Toten ahnen und das himmelschreiende Leid und wir erschrecken vor der Grausamkeit des Faschismus und vor der Vernichtungskraft des Krieges, wofür dieser Ort symbolisch steht. Dort unter dem Turm eine Glocke. Eine Glocke aus Hiroshima, sie erinnert an die Atombombe. Und ich glaube, dieses Wort alleine reicht, dass sich Bilder bei uns einbrennen. Schreckensbilder. Und dennoch, obwohl wir alle diese Bilder kennen, wird wieder atomar aufgerüstet. Und in diesem Jahr jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Und dennoch müssen wir unser Ostermarsch-Motto immer wieder und immer neu aufrufen. Europa, Frieden wagen für eine gerechte Welt. Ich hatte eigentlich gehofft, wir wären weiter. Denn wir dürfen historisch auf Gelingendes für den Frieden in Europa schauen. Die sogenannten Erbfeinde Frankreich und Deutschland leben seit langem im Frieden miteinander. Und wir besuchen uns gegenseitig und sehen die Schönheiten der Länder. Ein kleines Beispiel dafür, dass Frieden möglich ist, wenn denn ein Wille dazu da ist für den Frieden. Mit den Ländern in Osteuropa streben wir eine Aussöhnung an und sie hat in guten Wegen begonnen. Und das ist erstaunlich, wenn man sich historisch bedenkt, wie Deutschland die Nationalsozialisten gerade in diesen Ländern gewütet haben. Wir durften eine friedliche Revolution erleben, viele von uns als Zeitzeugen. Und auch die jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Die Berliner Mauer ist gefallen. Und ich glaube, es gibt noch einen Grund, bei der Kritik, die sonst uns hier füllt, dass wir auch dankbar sein dürfen. Auf deutschem Boden und in Westeuropa gab es seit 70 Jahren keinen Krieg mehr. Auch das gab es historisch nicht in dieser Gegend.
Aber in Serbien und Kosovo.
Genau, an vielen anderen Orten gab es die Kriege. Und trotzdem dürfen wir dafür uns ja wirklich dankbar sein, dass es hier nicht so ist. Und so meinte ich, Europa hätte gelernt, Frieden und Vertrauen zu wagen, nachdem ja von diesem Kontinent die größten Verheerungen ausgegangen sind, die die Welt jemals erlebt hat. Nur einige Beispiele. Die Eroberung Amerikas und damit verbunden die nahezu komplette Vernichtung aller indigenen Völker. Jahrhunderte Kolonialismus mit all den katastrophalen Folgen, die wir bis heute spüren, ganz konkret. Oder nicht wir, aber andere Länder sie bis heute spüren. Menschenverachtende Ideologien und ein Militarismus, der zu zwei Weltkriegen geführt hat und damit zu nicht für vorstellbar gehaltenen Menschheitsverbrechen. Und vor diesem historischen Hintergrund meinten wir, und ich glaube es immer noch, dass Europa eine Friedensmacht sein kann, sein muss und bleiben muss. Europa, auch das dürfen wir noch erinnern, erhielt auch mal den Friedensnobelpreis. Und heute und jetzt, die Festung Europa wird aufgebaut und zynisch wird übergangen, dass wir zwar keine Mauern bauen mussten, aber genug Zäune und dass an unserer Grenze, in dem Mittelmeer, jedes Jahr Tausende von Menschen, die auf der Flucht sind, ertrinken und sterben. Noch nicht mal mehr darf gerettet werden heute. Und die Antworten auf diese kurz beschriebenen Probleme dieser Zeit, sie werden wieder zunehmend nationalistisch und militaristisch gegeben. Nationalistische Parteien und Strömungen werden immer stärker und der Friedensgedanke Europas für die ganze Welt wird so zerstört. Immer mehr folgen dem rechtspopulistischen und dem rechtsextremistischen Gedankengut in Europa. Wir alle wissen, dass der Verteidigungsetat in allen Ländern dieser Welt drastisch erhöht wird. Ist egal, wo wir hinschauen, ob nach China, in die USA, nach Russland, in die arabischen Länder, aber eben auch hier bei uns in Deutschland und in der EU. Nur ein kleines Beispiel. Allein der Verteidigungsetat der EU beträgt mehr, deutlich mehr als doppelt so viel wie das, was in Russland dafür ausgegeben wird. Und wenn wir tatsächlich auf diese ominöse Zahl der 2% des Bruttoinlandsproduktes für Militär und Waffen zugehen, wird aus meiner Sicht das alles in obstruse und überhaupt nicht mehr zu verantwortende Höhen geschraubt. Ich muss in dieser Runde nicht aufzählen, wofür wir dieses Geld alles sinnvoll ausgeben und einsetzen könnten. Und nicht nur das Geld, sondern die verschenkten Ressourcen an Intelligenz und menschlichen Einsatz. Wenn wir die anders einsetzen würden, könnten wir wahrscheinlich die Klimakatastrophe wenigstens noch etwas für unsere Kinder und Enkel mildern. Und so besteht auch eine konkrete Gefahr in Europa, dass die Rüstungsexporte immer stärker werden. Dass man sich wieder auf dem niedrigsten Niveau dessen trifft, wo die Beschränkungen zum Teil noch bestehen, damit in ganz Europa mit Rüstung mehr Geld verdient werden kann und eben auch hier in Niedersachsen, konkret in Rheinmetall, in Unterlüss. Und wir wissen auch, dass alle militärischen Einsätze dieses Jahrhunderts gescheitert sind. Kein Problem wurde auch nur ansatzweise nachhaltig gelöst und wir erleben jetzt gerade wieder in Libyen, wofür so ein vermeintlicher Einsatz, der ja Demokratie, so wurde es ja verkauft, herstellen sollte, mit Perspektive führt. Und dennoch wird weiter stetig und dumpf auf die militärische Option gesetzt. Was ist zu tun? Dazu noch kurz. Zu tun ist unendlich viel. Zusammengefasst für mich, wir müssen Frieden wagen, so wie es in dem Aufruf heißt, und wir müssen auf Frieden vertrauen. Und dazu möchte ich ein kurzes Zitat eines Widerstandskämpfers aus dem Nationalsozialismus hier geben, von Dietrich Bonhoeffer von 1934, also vor 85 Jahren, und wie ich finde, hellsichtig bis heute. Er sagt, es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden. Ist das eine große Wagnis, und lässt sich nie und nimmer sichern. Frieden ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben. Und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg. So Dietrich Bonhoeffer 1934. Und deshalb die zentrale Forderung aus meiner Seite für diesen Ostermarsch: Mut haben. Und zwar Mut zum Vertrauen und Mut, eine friedliche Welt tatsächlich anzustreben und zu leben. Und nicht immer weiter Zäune und Abschreckung aufzubauen. Alle Politik, alles Verhalten muss darauf gerichtet sein, wie wir einen gerechten und friedvollen Umgang miteinander finden können. Ausbeutung muss beendet werden. Abwertung von Menschen, egal aus welchen behaupteten Gründen, muss komplett der Boden entzogen werden. Und natürlich keine Weitererhöhung der Rüstungsausgaben in Deutschland, in der EU und weltweit. Sondern diese Gelder einsetzen für auf Versöhnung ausgerichtete Diplomatie, für zivile Friedensfachkräfte, für die Unterstützung lokaler Friedens- und Menschenrechtsgruppen in den Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und wo es überall gebraucht wird, natürlich auch hier in Deutschland und in Europa. Maßnahmen zum Schutz des Klimas, zur Stärkung der OSZE, ja, und ich glaube auch immer noch daran, dass die UN tatsächlich eine Friedensmacht sein kann, wenn wir es denn wollen. Und auch darin eine echte politische Energie stecken, dass sich diese an sich damals gut gegründete Einrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich zu einer Friedensmacht aufgebaut werden kann. Ich glaube, es ist nicht zu spät. Und die Historie, mit der ich angefangen habe, zeigt, dass eine Transformation, eine Veränderung zum Frieden möglich ist. Aber es muss gehandelt werden, und zwar jetzt und nicht erst in Jahrzehnten. Die Freunde von Friday for Future Bewegung, die mahnen und ermutigen. Handelt jetzt. Und so wie das fürs Klima gilt, gilt es genauso für die ganze Rüstungspolitik und die Friedenspolitik. Handelt, handelt jetzt für ein Europa, was wirklich als Friedensmacht für die Welt steht. Dass Frieden wagt und den Frieden sozusagen wirklich riskiert, weil Frieden muss riskiert werden. Er wird eben nicht durch Sicherheit gewonnen. Und die genauso für Gerechtigkeit sorgen. Waffen werden Frieden nicht schaffen. Und deshalb suche den Frieden auf. Sei dauerhaft hinter ihm her. Dafür lohnt es sich zu marschieren und entschieden einzutreten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Krieg hinterlässt tiefe Spuren. Spuren des Leids, des Todes, der Zerstörung. Dieser Ort mahnt uns, dass von Deutschland nie wieder Krieg ausgehen soll. Aber die Realität ist längst eine andere. Deutschland gehört zu den 4 größten Waffenexporteuren der Welt. Und die Bundeswehr ist an zahlreichen Kriegen als Kriegspartei beteiligt. Frieden kann es dauerhaft nur geben, wenn es gerecht zugeht.
Wir treten dafür ein, die militärische Logik endlich zu überwinden und die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden. Wir fordern, die zivile Konfliktbearbeitung auszubauen und den Frieden zu wagen für eine gerechte Welt.
Wir gedenken der Menschen, die aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihrer Überzeugungen oder dem Anderssein verfolgt, gefoltert und ermordet wurden. Auch heute führt die Ideologie des Rassismus zu Hass und Gewalt gegen Fremde.
Lasst uns eintreten für alle, die unseren Schutz brauchen und unsere Solidarität. Für Geflüchtete und vom Krieg Traumatisierte, die in unserem Land und in anderen Ländern Zuflucht suchen.
Am 6. August 1945 zerstörte die Atombombe Little Boy die japanische Stadt Hiroshima. Nach dem Beschluss der USA zur Modernisierung der 20 Atombomben in Deutschland und der Aufkündigung des Vertrages zum Verbot von landgestützten Mittelstreckenraketen, INF-Vertrag, ist unser Leben wieder stärker durch Atomwaffen bedroht.
Wir treten ein für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und fordern von der Bundesregierung, die weltweite Ächtung von Atomwaffen zu unterstützen, wie sie von der Mehrheit der Staaten in der UNO angestrebt wird.
Viele zivilgesellschaftliche Initiativen engagieren sich für eine Welt, in der die Völker den Krieg nicht mehr lernen, sondern in Frieden und Gerechtigkeit zusammenleben. Einige davon können Sie während und nach der Abschlusskundgebung am Steintor kennenlernen.
Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Ostermarschbewegung, die sich seit Jahrzehnten für eine Welt ohne Atomwaffen, ohne Krieg und militärische Gewalt einsetzt. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass eine solche Welt möglich ist. Darum sind wir heute hier.
Jetzt weiter. Wir können verschiedene Ausgänge benutzen, damit wir nicht so ins Stocken kommen. Und dann geht es Marktstraße, Karmastraße, Osterstraße, Große Packhofstraße, Schillerstraße, Ernst-August-Platz, Kurt-Schumacher-Straße. Und dann sind wir am Steintorplatz. Und da freue ich mich auf alle, die dann noch an der Abschlusskundgebung teilnehmen. Wir haben ein Programm vorbereitet mit Reden und mit kleinen Sketchen und ähnlichen Gedichten. Und nehmt bitte teil. Wir wollen dort bleiben, auch wenn die NPD möglicherweise dann irgendwann schon ankommt, was wir aber nicht wissen. Aber wir stehen für ein buntes Hannover, gegen ein braunes Hannover und finden, wenn wir dort am Platz sind und unsere Anliegen vortragen, dann ist das gegen Faschismus und Krieg, wie ihr mehrfach gesagt worden ist. Den Nazis keinen Fuß breit.
Dankeschön, Bantamba und Lautstark. Das war der Auftakt für die Reden, die jetzt kommen. Und wir kommen später nochmal.
Hallo allerseits. Also ich begrüße nochmal alle, die hier sind zum Ostermarsch 2019 hier in Hannover. Eingerahmt von vielen anderen Ostermärschen. Weit in ganz Deutschland sind es ganz, ganz viele. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. So, hier haben wir jetzt ein gutes Programm, wie wir finden. Abwechselnd geht es um Reden, das, was wir wichtig finden zu sagen zum diesjährigen Ostermarsch. Und wir haben zwischendurch immer auch einen kurzen Sketch, ein Gedicht und Ähnliches. Und ihr könnt euch natürlich gerne auch alle Infostände anschauen, Material mitnehmen, damit wir mehr und mehr und mehr werden. Wir brauchen das. So, also, es geht jetzt hier los. Die erste Rede hält Sabine Lösing. Sie ist Europaabgeordnete der Linken und arbeitet dort im Parlament im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung, ebenfalls im Unterausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und im Entwicklungsausschuss mit. In ihrem Heimatort Göttingen war sie in den 70er und 80er Jahren in zahlreichen außerparlamentarischen Bereichen aktiv. Und sie ist auch Mitglied des Attac-Rates. Das heißt also, viele verschiedene Bewegungen und Anliegen verknüpfen sich in ihrer Person. Sie spricht über die Europäische Union, Friedensmacht oder militärischer Akteur. Wir werden das jetzt hören.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin von Erkältung und Heuschupfenattacken gebeutelt. Ich hoffe, ich schaffe es, ohne allzu viele Unterbrechungen hier zu dem Thema zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir hier in Hannover zusammenkommen, so wie in vielen anderen Städten, um hier gemeinsam gegen den Krieg und für den Frieden zu demonstrieren. Ich beginne meine Ausführungen zu dem Thema Europäische Union Friedensunion oder Rüstungsunion? Mal mit einem Zitat. Also, Zitat, das sind jetzt nicht meine Worte. Die EU befindet sich in einem historischen Moment. Entweder Europa wird erwachsen oder wir werden das europäische Lebensmodell in der globalisierten Welt nicht verteidigen können. Diese europäische Leitkultur müssen wir verteidigen und wenn möglich global behaupten. Die gemeinsame Verteidigung ist ein Muss. Dies ist neben dem Euro die zweite große Weiterentwicklung Europas, die jetzt konkret ansteht. Das sind Worte von Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei. Europa muss erwachsen werden, sagt er. Wenn das Erwachsenwerden sein soll, dann frage ich mich einmal mehr, welche Vorbilder junge Menschen so von Erwachsenen bekommen. Weber wird aktuell als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge Jean-Claude Junckers als nächster EU-Kommissionspräsident gehandelt. Das zeigt leider ein bisschen, auf was wir uns wohl nach den EU-Wahlen am 26. Mai einstellen müssen. Weber steht ganz klar dafür, den eingeschlagenen Kurs der Europäischen Union zur militärischen Supermacht fortzusetzen. Und genau das, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wollen wir nicht. Dieser Kurs ist aber nicht nur eine Absichtserklärung. Es sind schon verschiedene Schritte in diese Richtung unternommen werden. Lange tat sich hier relativ wenig, weil Großbritannien alle Versuche, den EU-Militärapparat auszubauen, aus Sorge, also nicht aus Pazifismus, sondern aus Sorge um seine machtpolitische Beinfreiheit torpediert hatte. Dies ist seit dem Brexit-Referendum 2016 nicht mehr der Fall. Nun ist die Bahn frei, die EU zu einer Rüstungsunion umzubauen. Und das in schwindelerregendem Tempo. In einem ersten Schritt wurde im Juni eine neue EU-Globalstrategie verabschiedet. Es ist schon bemerkenswert, wie offen es darin heißt, wie offen dort steht, überhaupt nicht versteckt, dass es um den Zugang zu den natürlichen Ressourcen geht, dass es darum geht, der freie Handel muss geschützt werden. In Zentralasien, in Afrika und zur See bis hin zum Südchinesischen Meer und der Straße von Malakka. Ich frage, ist das Friedensprojekt EU, von dem so viele reden? Und ich sage, nein, das hat mit Frieden nichts zu tun, das muss aufhören. Denn wer dann also solche Pläne hat, der will sie dann auch umsetzen. Was heißt das? Aufrüsten heißt das. Etwas vornehmer steht es so in der Globalstrategie. Die Mitglieder benötigen bei den militärischen Spitzenfähigkeiten alle wichtigen Ausrüstungen, um auf externe Krisen reagieren und die Sicherheit Europas aufrechterhalten zu können. Dies bedeutet, dass das gesamte Spektrum an Land-, Luft-, Weltraum- und seeseitigen Fähigkeiten einschließlich der strategischen Grundvoraussetzungen zur Verfügung stehen muss. Militärische Spitzenfähigkeiten zur weltweiten Durchsetzung von EU-Interessen, das ist das Programm, das sich hinter der EU-Globalstrategie nur wenig versteckt. Nochmal in aller Klarheit, diese militärischen Fähigkeiten sollen aufgebaut werden, um sie dann auch einzusetzen. Das ist brandgefährlich, liebe Freundinnen und Freunde, und dagegen müssen wir aufstehen. Für diese Einsätze wurde inzwischen ein EU-Hauptquartier eingerichtet, von dem aus seit 2018 Einsätze mittlerer Intensität geleitet werden können. Dann wurde mit der ständigen strukturierten Zusammenarbeit Englisch PESCO ein Rahmen für die Umsetzung großer Rüstungsprojekte geschaffen. Viele EU-Politikerinnen und Politiker loben PESCO als historischen Meilenstein. Und leider haben sie damit recht. Mit der bewaffneten Eurodrohne wurde ein erstes Rüstungsprojekt in den PESCO-Rahmen überführt. Das ist deshalb so wichtig, weil PESCO künftig bevorzugt aus dem europäischen Verteidigungsfonds finanziert werden soll. Am letzten Mittwoch stimmte nun die Mehrheit des Europäischen Parlaments einem europäischen Verteidigungsfonds zu. Bislang war der EU-Haushalt für die Rüstungsfinanzierung weitgehend tabu. Und ich finde, das soll auch so bleiben. Ein Rechtsgutachten ergab, dass dieser Verteidigungsfonds illegal ist. Dass dieser Fonds zu einem guten Teil finanziert aus EU-Steuermitteln gegen den EU-Vertrag verstößt. Die Verteidigungsunion, die wir so sowieso nicht wollen, diese Verteidigungsunion wird auch noch auf den Trümmern des Rechts aufgebaut. Rüstungskonzerne sollen nun also mit Steuergeldern bei der Entwicklung von Killerrobotern und bewaffneten Drohnen massiv subventioniert werden. Ich sage hier auf dieser Friedenskundgebung, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht nicht nur um Rohstoffe und Handel. In allen Strategien können wir es nachlesen. Es geht auch um die Abwehr von Menschen, die aus Kriegen flüchten, die vor dem Hunger, vor den Klimakatastrophen flüchten. Als ich neulich in einer Schule zu einer Diskussionsveranstaltung war, fragte mich ein Lehrer, brauchen wir nicht angesichts der Flüchtlingswellen eine europäische Armee? Schüler riefen empört, das sind Menschen, keine Wellen. Das hat mir Hoffnung gemacht. Bei allen Veranstaltungen im Augenblick in Schulen habe ich gemerkt, dass junge Menschen auch für eine Zukunft eintreten wollen, in der solche Worte wie wertebasierte Europäische Union wirklich ernst genommen werden. Dass man unter Werten nicht versteht, dass die heimische Industrie am Hindukusch oder wo auch immer verteidigt werden muss. Dass man das nicht unter Erwachsenwerden verstehen will. Ein Fokus der EU-Außenpolitik und der EU-Militärpolitik sind Maßnahmen zur Abwehr von Flüchtenden, zum Beispiel in der Mission EUCAP Sahel. Und da loben, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, da loben deutsche Politikerinnen ganz besonders die gute Arbeit, dass diese EUCAP Sahel zum Beispiel Wasserlöcher in der Wüste sichert. Was heißt das im Klartext? Hier wird mit Hilfe der EU auf flüchtende Menschen geschossen, die in der Wüste Wasser suchen. Mittlerweile ist die Wüste als neues Massengrab zum Mittelmeer dazugekommen. Dort werden dann auch in Zusammenarbeit der EU mit der libyschen Küstenwache Menschen daran gehindert, das Meer zu überqueren und wer sie vor dem Tod durch Ertrinken rettet, kommt ins Gefängnis. Im April hat auch eine Mehrheit der EU-Abgeordneten zugestimmt, Frontex auf 10.000 Grenzbeamte zu erhöhen. Alles im Dienste der Friedensunion. Im Dienste dieser Friedensunion vor den Menschen zu retten, die vor Kriegen flüchten. Nochmal zur Rüstungsunion. Ganz frisch, am 19. März, wurden die ersten 525 Millionen Euro aus einem ersten Vorläuferfonds für die Erforschung und Entwicklung von Rüstungsgütern bereitgestellt. 100 Millionen davon dienen allein als Anschubfinanzierung für die Eurodrohne. Liebe Freundinnen und Freunde, was passiert, wenn hier erstmal der Damm gebrochen ist? Zeigen die Vorschläge der Kommission für den nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027. Darin sind bis zu 48,5 Milliarden Euro für die Erforschung und Entwicklung von Rüstungsgütern eingestellt. Dazu kommen noch 6,5 Milliarden Euro, um Verkehrsinfrastruktur für die schnelle Verlegung von Truppen nach Osteuropa zu schaffen. Noch andere Töpfe kommen hinzu. Wir sprechen von über 65 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt. Wie schon gesagt, bislang war der EU-Haushalt für die Rüstungsfinanzierung weitgehend tabu. Und noch eines müssen wir bedenken, der EU-Haushalt wird ja nicht mehr. All diese Milliarden werden aus anderen zivilen Projekten entnommen. Etwa den Strukturfonds oder der Entwicklungshilfe, der zivilen Konfliktverhütung, der Armutsbekämpfung. Und dazu noch etwas zu bedenken. All diese Gelder sind zusätzlich zu den üppigen Anstiegen der nationalen Rüstungshaushalt. Das ersetzt es nicht, das ergänzt es. Im Jahr 2017 haben die EU-Staaten Waffen im Wert von knapp 20 Milliarden Euro exportiert. Ein Großteil davon in Krisengebiete. Allein an Saudi-Arabien gingen Exporte im Umfang von 5,5 Milliarden Euro. Das Schlimme ist, diese Exporte sind zwingend notwendig, um die anvisierten nächsten Rüstungsprojekte realisiert zu bekommen. Das sind ein deutsch-französischer Kampfpanzer mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro und ein deutsch-französisches Kampfflugzeug, mit dem sogar ein Umsatz von 500 Milliarden erwartet wird. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ein europäischer Rüstungskomplex bedeutet also nicht nur, dass immer größere Milliardenbeiträge verpulvert werden, die dann sozialen Belangen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das bedeutet auch mehr Kriege, mehr Rüstungsexporte, wieder mehr Kriege, wieder mehr Rüstungsexporte, was alles zu noch mehr Chaos, zu noch mehr Konflikten, zu noch mehr Leid und Elend führt. Eine solche EU wollen wir nicht. Wir wollen eine europäische Friedensunion. Und das bedeutet, dass mit diesem wahnwitzigen Vorhaben Schluss sein muss. Lasst unsere Rufe hier für den Frieden all dieses Kriegsgetrommel übertönen. Vielen Dank.
Danke, Sabine. Jetzt kurz Musik, nur ganz kurz, und dann ein Sketch. Agnes, wenn du dazu auf die Bühne kommen würdest.
Yeah, ah, yeah. Yeah, ah, yeah. Danke schön.
So, und los geht es mit dem Sketch. Das Militär scheint schon da zu sein.
Also, ihr seht hier, 43 Milliarden. Das war das Geld, was wir alle zusammen im letzten Jahr für die Bundeswehr ausgegeben haben. Wer im letzten Jahr schon da war, da stand da drauf 38 Milliarden. Das hat sich also sogar von einem Jahr aufs andere massiv erhöht. Außerdem haben wir eben von Sabine gehört, wie viel Geld auch noch aus dem EU-Topf in die Rüstung geht. Ja, sind wir denn damit einverstanden? Brauchen wir das?
Nein.
Was wir brauchen zu unserer Sicherheit, sind zum Beispiel anständige Renten, mit denen wir auch die Mieten bezahlen können. Wir brauchen anständige Schulen. Wir brauchen Krankenhäuser und Altenheime, die so ausgestattet sind, dass man dort menschlich behandelt wird und nicht husch, husch mal eben so. Alles das brauchen wir. Beim Militär, was brauchen wir da? Jetzt wurde vor kurzem ein Schiff aus dem Mittelmeer zurückgeholt. Und ich fand es interessant, dass im Fernsehen gesagt wurde, die jungen Soldaten, die auf diesem Schiff Tausende von Flüchtlingen aus dem Wasser gerettet haben, die sind sauer. Sie sagen, da haben wir endlich mal was Vernünftiges getan. Und das dürfen wir jetzt nicht weitermachen. So ist das mit dem Militär. Sie machen nur das Unvernünftige. Jetzt seht ihr, Unsere Bundesregierung hat versprochen, erst bis 2024 1,5% unseres Bruttosozialproduktes, das ist alles, was wir in diesem Land herstellen, für die Rüstung auszugeben und schließlich irgendwann sogar auf die 2% kommen, die sie vor langer Zeit schon der NATO versprochen haben. Dieser Unterschied von jetzt zu den 70 Milliarden, die das vielleicht sind, wer weiß denn schon, wie das Bruttosozialprodukt in 3 Jahren oder in 5 Jahren ist, das wissen wir nicht. Aber so viel werden es ganz bestimmt werden, vielleicht sogar noch mehr. Der Unterschied dafür, brauchen wir den? Leisten wir uns den? Wir müssen uns mal klar machen. Von diesem Unterschied könnten sämtliche Krankenhäuser in Deutschland mal grundsaniert werden, damit sie auf dem modernsten Stand sind und die Menschen dort anständig behandelt werden. Oder dieser Unterschied ist genauso groß wie der Haushalt des Landes Niedersachsens im vorigen Jahr. Das müssen wir uns mal klar machen. Sämtliche Lehrer, sämtliche Polizisten, sämtliche Beamten, sämtliche Renovierung von Krankenhäusern, alles das geht in diesen Sack, wenn wir es zulassen. Deswegen lasst es nicht zu, sprecht euch aus gegen dieses 2%-Ziel. Es ist Wahnsinn, was hier für Rüstung verpulvert wird. Wir brauchen für unsere Sicherheit was anderes, keine Rüstung. Danke.
Danke, Agnes. Als nächste Rednerin ist Heidemarie Dann dran. Sie ist aktiv im Hiroshima-Bündnis und im Kampagnenrat Büchel ist überall, atomwaffenfrei jetzt. Ihr Thema heute ist aus aktuellem Anlass die Bedeutung des INF-Vertrages und seine Aufkündigung durch die USA.
Guten Tag in die Runde. Zur Kündigung des INF-Vertrages von 1987, dem einzigen Rüstungskontrollabkommen über atomare Waffen zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion. Ein Rückblick. Der INF-Vertrag hatte seit dem Inkrafttreten 1988 dafür gesorgt, dass die USA und die Sowjetunion auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs fast 2700 Mittelstreckensysteme zerstörten. Bei uns im Westen verschwanden die Pershing 2 und die Marschflugkörper, im Osten die SS-20. Beide Seiten verpflichteten sich komplett auf Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer zu verzichten, die auf Land stationiert waren. Der INF-Vertrag schaffte damit erstmals eine komplette Waffenkategorie ab. Und wir in Mitteleuropa wurden die Angst los, uns im Kriegsfall mitten in einem nuklearen Schlachtfeld zu befinden. Jetzt wächst die Gefahr wieder. Zur aktuellen Situation. Die Präsidenten der USA und Russlands, Trump und Putin, kündigten zum 2. August dieses Jahres den Vertrag. Die USA begründeten diesen Schritt mit der Behauptung, Russland habe gegen den Vertrag verstoßen. Das ist nicht bewiesen, denn die vertraglich mögliche Kontrollkommission zur Lösung solcher Streitfragen wurde nicht einberufen. Auch das russische Angebot, die fraglichen Marschflugkörper zu inspizieren, wurde von der US-Regierung abgelehnt. Russland seinerseits wirft den USA vor, Abschussvorrichtungen für eine Raketenabwehr in Rumänien und in Polen einzurichten. Damit würde die USA gegen den INF-Vertrag verstoßen. Was hier passiert, wie verächtlich mit Abrüstungsverträgen und Völkerrecht umgegangen wird, wird hier deutlich. Gleichzeitig gab es aber auch noch eine gemeinsame Interessenslage. Sowohl die USA als auch Russland finden die vertragliche Bindung an den INF-Vertrag seit langem als lästig. Putin beklagte sich bereits im Februar 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Russland keine Mittelstreckenraketen haben dürfe. Staaten in Russlands südlicher Nachbarschaft wie Israel, Iran, Pakistan, Indien und inzwischen auch Nordkorea seien nicht an dieses Verbot gebunden. Die USA stießen ein halbes Jahr später bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Russland in das gleiche Horn. In einem gemeinsamen Statement erklärten beide Staaten den INF-Vertrag für unausgewogen. Ernsthafte Versuche, das Problem anzugehen, gab es nie. Stattdessen wurde der Vertrag von beiden Seiten gekündigt. Damit wird für Russland und die USA der Weg frei, erneut Mittelstreckensysteme zu stationieren. Was macht jedoch den Unterschied aus? Russland würde Raketen im eigenen Land stationieren. Schließlich liegen Europa, der Nahe Osten und Asien direkt in der Nachbarschaft. Die USA hingegen könnten von ihrem Land höchstens Mexiko oder Kanada erreichen. Also, was ist notwendig? Die Stationierung wird andernorts erfolgen. Also, entweder in Alaska oder in befreundeten Pazifikstaaten oder auf dem Territorium der übrigen NATO-Länder in Europa und daher auch in Deutschland. Von hier aus wären dann China, Nordkorea und Russland erreichbar. Sollte damit etwa die Sicherheit wachsen? Hier in Europa oder im Fernen Osten? Bestimmt nicht. Mehr Sicherheit kann nur mit Abrüstung erfolgen. Wie könnte eine Lösung aussehen? Wenn es den USA und Russland mit ihrem Anspruch ernst wäre, die Welt sicherer zu machen, dann würden sie endlich wieder miteinander über Abrüstung reden. Im Juli 2017 haben 122 Staaten bei der UNO gezeigt, wie das geht. Sie haben den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen ausgehandelt. Mittlerweile haben 70 Staaten den Vertrag unterzeichnet. Die USA, Russland, China oder die übrigen NATO-Staaten gehörten nicht dazu. Auch die Bundesregierung lehnt den Vertrag ab. An das Völkerrecht sind aber alle Staaten gebunden. Im Nichtverbreitungsvertrag von 1970 haben sie sich verpflichtet, über die vollständige Abschaffung von Atomwaffen zu verhandeln. Was aber tun sie in Wirklichkeit? Bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrates vor einem Jahr stellte Außenminister Maas beim Thema Atomwaffen eine ganze Reihe Forderungen an andere Staaten. Mit keinem Wort benannte er irgendwelche Maßnahmen, die von der Bundesregierung geplant sind, um die nukleare Abrüstung zu befördern. Wir hätten da einige Vorschläge für ihn. Wir wollen, dass die Bundesregierung und der Bundestag dafür sorgen, dass die USA die Atomwaffen aus Büchel abziehen, dass kein neuer Atombomber angeschafft wird, dass keine neuen Atomwaffen nach Büchel oder anderswo hinkommen, dass keiner Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa zugestimmt wird. Und schließlich dafür, dass die Haltung zum Atomwaffenverbot überdacht wird und Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Und das noch in diesem Jahr. Wer das jetzt noch unterstützen möchte mit seiner Unterschrift, wir haben an unserem Stand die Unterschriftenliste ausliegen und wir würden uns freuen, wenn zahlreich die Leute, die noch nicht unterschrieben haben, das nachtragen. Vielen Dank.
Danke, Heidemarie. Wir unterbrechen aus gegebenem Anlass kurz mal die vorgesehene Reihenfolge. Bitte hört zu, es wird ein ganz kurzer Beitrag sein. Ich hoffe es jedenfalls, aber immens wichtig.
Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich ganz herzlich bei den Veranstaltern des Ostermarsches, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, relativ spontan, die Entscheidung wurde gestern Nachmittag getroffen, einen kurzen Redebeitrag auf dieser Veranstaltung als DGB-Kreisvorsitzender und als Mitinitiator des Bündnisses Bund Stadt Braun halten zu dürfen. Herzlichen Dank dafür. Verehrte Anwesende, wir haben vor zwei Tagen am letzten Donnerstag über das Redaktionsnetzwerk Deutschland RDN erfahren, dass die NPD im Rahmen einer sogenannten Kundgebungstour durch Niedersachsen von Göttingen nach Lüneburg auch in Hannover auflaufen will, um eine Kundgebung durchzuführen. Allerdings stand Donnerstag weder der Zeitpunkt noch der Kundgebungsort fest. Das wissen wir erst seit gestern. Denn da wurde bekannt, dass sie von 12 bis 15 Uhr nunmehr den Georgsplatz als Kundgebungsort von der Versammlungsbehörde genehmigt bekommen haben. Dass sie sich dafür den 20. April gewählt haben, den Geburtstag von Adolf Hitler, kann nicht wirklich überraschen. So wissen wir doch, dass das sowieso der Lieblingstag für nationalistische, faschistische Aufmärsche dieser braunen Dumpfbacken in der Vergangenheit gewesen war und wohl noch ist. Ich bin der Meinung, dass man nicht auf jedes Scharmützel dieser Kräfte, sei es ein Infostand oder andere Dinge, reflexartig mit Gegenmaßnahmen reagieren muss. Will sagen, nicht über jedes Stöckchen, das man uns hinhält, muss man auch springen. Aber das heute hier in Hannover ist schon mehr als eine Provokation. Und es bedarf von daher zumindest auch einer klaren Positionierung. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wir werden in diesem Jahr am 1. September 2019, am sogenannten Antikriegstag, den 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs erinnern. Ein Krieg, der mit 60 Millionen Toten, Verwundeten, Geflüchteten, millionenfaches Elend und Zerstörung über die Welt brachte. Gemeinsam mit der Stadt Hannover werden wir Gewerkschaften und alle friedensliebenden Kräfte unserer Stadt daran erinnern und mahnen. Genau wie heute beim Ostermarsch geht es auch am Antikriegstag darum, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Der Hauptverantwortliche für diese Verbrechen, Adolf Hitler, hatte sich wie alle anderen Nazischergen durch Selbsttötung der Verantwortung hinterzogen. Wenn man angesichts von einer millionenfachen Schuld überhaupt von Verantwortung sprechen kann. Und so einen Schergen verehren diese Typen. Liebe Friedensfreunde und Friedensfreunde, wir werden davon ausgehen müssen, dass jetzt zur Zeitpunkt der Europawahlen noch der eine oder andere unerwünschte Besucher in unserer Stadt erscheinen wird. Und deshalb möchte ich bereits heute klarstellen, wir wollen hier keine antidemokratischen Kräfte, weder Populisten noch Nationalisten, mögen sie Mäusen, Neuten oder anders heißen. Und vor allen Dingen, wir brauchen und wollen keine alten und keine neuen Nazis hier. Ihr seid hier alle nicht erwünscht. Wir wollen euch nicht in Hannover, denn es bleibt dabei. Hannover bleibt bunt, Stadt Braun. Ich wünsche dem Ostermarsch noch einen guten Verlauf. Ich danke euch.
So, es geht weiter. Ich denke, wir sind uns einig. Nazis raus aus Hannover, Nazis raus überall. So, und jetzt. Und jetzt kommt Hanni Grammann. Sie ist Mitglied im Attackrat Deutschland, arbeitet dort in der AG Welthandel und WTO und spricht zum Thema weltweite Gerechtigkeit. Bitte schön, du hast das Wort.
Ja, danke schön, Brunhilde. Handelspolitik der EU, Konzernmacht oder Menschenrechte, das ist mein Thema. Liebes Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, Anfang der Woche rechnete die UNCTAD, die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, schonungslos mit der gegenwärtigen neoliberalen Globalisierung ab. In ihrem Bericht führt sie aus, dass die Macht der internationalen Konzerne, der globalen Banken und ihrer Verbündeten in den Regierungen eine neoliberale Weltordnung geschaffen haben, die für die vielfachen Krisen und steigende Ungleichheit verantwortlich sind. Damit bestätigt die UNCTAD die Kritik von Hunderttausenden, die zum Beispiel gegen TTIP, das ehemals geplante Abkommen mit den USA, gegen CETA, das Abkommen mit Kanada, das immer noch nur vorläufig in Kraft ist, über das hier noch die Parlamente abstimmen müssen in Deutschland, EPAs und weitere Handelsverträge protestieren und eine grundlegend andere, eine gerechte Handelspolitik fordern. Unbeeindruckt verfolgt die EU jedoch seit Jahren ihre neoliberale Wirtschafts- und Handelspolitik. Eine Politik, die es dem Finanzsektor und Konzernen ermöglicht, ihre Profitinteressen grenzenlos auszuweiten. Und das soll gerechter Welthandel sein. Freihandel sei für alle gut, wird wie ein Mantra verkündet. Von der EU-Kommission, von den Regierungen der Mitgliedstaaten und auch von sehr vielen Parteien. Freihandel sei ein Beitrag zum globalen Frieden. Er beseitige Armut und Hunger, fördere die Wettbewerbsfähigkeit und trage zur Entwicklung der Weltwirtschaft bei, schaffe Arbeitsplätze und steigere den Wohlstand aller. Wie angenehm klingt das doch. Es mag zutreffen, dass der Wohlstand durch Freihandel steigt, allerdings höchst ungerecht verteilt. Und es mag zutreffen, dass durch den globalisierten Handel mehr Arbeitsplätze entstehen. Allerdings, viele sind prekär und viele sind von Ausbeutung geprägt. Freihandel gut für alle? Nein, Freihandel ist vorteilhaft für wirtschaftlich hochentwickelte Länder. Und Freihandels- und Investitionsschutzabkommen sind das Instrument, ihre Wirtschaftsvormacht zu festigen und auszubauen. Diese Abkommen zielen vorrangig auf möglichst unbegrenzte Marktöffnung, also Freiheit für den Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Mit unserer persönlichen Freiheit hat das absolut nichts zu tun. Mit anderen Worten, der EU geht es darum, mit diesem Instrument der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Kooperation, Ressourcenschonung, ein gutes Leben für alle, Fehlanzeige. Ganz besonders problematisch in diesen Abkommen ist die Investor-Staat-Streitbeilegung. Durch dieses System bekommen Konzerne und Investoren das Recht, Staaten vor Schiedsgerichten auf Entschädigungszahlungen zu verklagen, wenn sie ihre Profite gefährdet sehen, sei es durch Gesetze zum Schutz von Umwelt- oder Menschenrechten, zum Gesundheits- oder Verbraucherschutz oder zur Stärkung von Arbeitnehmerrechten. International tätige Konzerne nutzen dieses Instrument zunehmend. 940 Klagen sind bekannt geworden. In Wirklichkeit wird es sehr viel mehr geben. Schamlos stellen sie Schadensersatzforderungen bis zu mehreren Milliarden Euro. Verliert der beklagte Staat, müssen seine Steuerzahler und Zahlerinnen für die Entschädigung aufkommen. Einige Beispiele. Der kanadische Konzern Lone Pine klagt gegen die Provinz Quebec auf 250 Millionen Kanada-Dollar Schadensersatz. Warum? Quebec hat ein Fracking-Moratorium verhängt. Bei seiner Klage beruft sich der Konzern auf NAFTA, das ist das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Darin enthalten sind Bestimmungen, die Investoren eine faire und gerechte Behandlung und Schutz vor Enteignung garantieren. Und das habe Kanada verletzt. Am bekanntesten ist sicherlich allen von euch Vattenfall. Dieser Konzern klagt gegen Deutschland und fordert 4,7 Milliarden Euro Schadensersatz. Warum? Die Bundesregierung hatte nach der Atomkatastrophe von Fukushima den Atomausstieg beschlossen. Und Vattenfall klagt wegen endgültiger Abschaltung seiner Atommeiler. Und er beruft sich dabei auf die Europäische Energiecharta, ein Investitionsabkommen. Auch dieser Vertrag enthält Klauseln zur gerechten Behandlung von Investoren und zum Schutz vor Enteignung. Ein ganz anderes Beispiel ist die Klage von Veolia. Dieser französische Konzern klagte vor einer internationalen Schiedsstelle gegen Ägypten und forderte 174 Millionen Euro Entschädigung. Und warum? Veolia betreibt in Kairo und Alexandra die Müllabfuhr und fand ein Arbeitsgesetz unakzeptabel, das den monatlichen Mindestlohn erhöht. Veolia klagte mit dem Argument, das neue Arbeitsgesetz habe seinen Investitionen Schaden zugefügt. Und bei seiner Klage berief sich Veolia auch auf ein Handelsabkommen, und zwar auf das zwischen Frankreich und Ägypten. 2018, nach 6 Jahren, hat das Schiedsgericht diese Klage nun abgewiesen. Zahlen muss Ägypten aber trotzdem. Rechtskosten von mindestens 8 bis 10 Millionen Dollar sind aufgelaufen. Ist das fairer Handel? Den betont die EU ja immer. Wie schützt die EU Mensch und Umwelt vor den Konzernen? Zwar müssen alle Handelsabkommen der EU zur Förderung der Menschenrechte, der Arbeitsbekämpfung und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Aber ist das Realität? Die Ausrichtung unserer Wirtschaftspolitik verletzt Menschenrechte und schädigt die Lebensgrundlage vieler Menschen. Schwere Menschenrechtsverletzungen entlang der globalen Wirtschafts-, Lieferketten, Produktionsketten gehören zum Alltag dieser globalisierten Wirtschaft. Konzernprofite speisen sich systematisch daraus. Und die Nachhaltigkeitskapitel in den modernen Handelsabkommen der EU, sie sind reine Augenwischerei. Zum Beispiel Indonesien. Palmöl können wir kaum entgehen. Es steckt in Lebensmitteln, Süßigkeiten, Kosmetika, Agrodiesel und viel mehr. Dafür werden in Indonesien riesige Torfregenwaldflächen niedergebrannt, Indigene vertrieben, Kleinbauern um ihr Land gebracht, Protestierende eingeschüchtert. Dazu kommen erbärmlichste Arbeitsbedingungen sowie gesundheitliche Gefährdung durch massiven Pestizideinsatz. Dennoch, die EU verhandelt ein Freihandelsabkommen mit Indonesien. Beispiel Pakistan, Bangladesch, Vietnam, Äthiopien und so weiter. Zahllose Sweatshops für Kleidung beuten die Arbeiterinnen unerbittlich aus und schikanieren sie. Viele Betriebe vernachlässigen auch Sicherheitsstandards. Traurige Berühmtheit erlangte am 24. April 2013, also vor 6 Jahren, der mehrstöckige Gebäudekomplex Rana Plaza, der einstürzte. 1135 Menschen kamen ums Leben und mehr als 2400 wurden schwer verletzt, verstümmelt, arbeitsunfähig. Dennoch, das Abkommen der EU mit Vietnam steht vor der Unterzeichnung. Zu Pakistan, Bangladesch, Äthiopien rühmt sich die EU guter bilateralen Beziehungen. Insbesondere bestehen Investitionsabkommen. Ja, ich bin gleich zu Ende. Trotz aller schönen Worte in den Verträgen, es gibt keinen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der Konzerne zur Achtung der Menschenrechte und grundlegender Umweltstandards verpflichtet. Seit 2014 wird über ein verbindliches Abkommen der UN zu Wirtschaft und Menschenrechte, ein Binding Treaty, verhandelt. Die EU und viele ihrer Mitgliedstaaten weigern sich, an den Sitzungen der UN-Arbeitsgruppe teilzunehmen. Sie wollen sich nicht inhaltlich beteiligen, sondern sitzen ihre Zeit ab und wollen die Pflichten für ihre Konzerne um jeden Preis verhindern. Und das soll fairer Welthandel sein? Anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos starteten NGOs aus Mitgliedstaaten der EU die Kampagne Menschenrechte schützen, Konzernklagen stoppen. Eine Waage symbolisiert, dass sich das Weltwirtschaftssystem in einem unheilvollen Ungleichgewicht befindet, bei dem die Rechte von Konzernen schwerer wiegen als die Rechte für Menschen und Umwelt. In einer Petition fordert das Bündnis die Mitgliedstaaten und die EU auf, Konzernprivilegien und die Straflosigkeit von Konzernen zu beenden und Menschenrechtsverstöße zu ahnden. Konzerne haben zu viel Macht. Werdet aktiv für einen gerechten Welthandel, für eine gerechte, solidarische Welt. Macht mit. Menschen brauchen mehr Rechte, Konzerne nicht, die haben viel zu viel. Unterschriften liegen aus bei Attac.
Danke, Hanni. Jetzt kurzer Tusch, wie wir gehört haben, dann ein Gedicht. Wir haben das da unten hingestellt. Ich hoffe, das klappt mit dem Lautsprecher. Mossen Attay wird uns mit einem besonderen Gedicht frohe Ostern wünschen. Er stammt aus Mashhad, einer Stadt im Nordosten des Iran, und lebt seit 1979 in Deutschland. Vorher noch kurz mal, also die NPD ist, soweit wir das wissen, irgendwie am Georgsplatz. Vielleicht ist sie aber auch noch glücklicherweise in Göttingen angehalten. Wir wissen das derzeit nicht. Und wollte ab 13 Uhr, vielleicht ist sie eher, vielleicht ist sie später dran. Aber wir sagen, wir bleiben hier. Wir sagen von hier aus, haut ab.
So, guten Tag alle Freunde, alle Friedensfreunde in der ganzen Welt. Frohe Ostern in der zivilisierten Welt des Westens. Frohe Ostern wollen wir in diesen Tagen. Freude im Westen wünschen wir alle ohne Jammern und Klagen. In warmen Plätzen wollen wir kuscheln. Mit warmem Wasser wollen wir duschen. Aber bitte nicht auf Kosten der bitteren Kriege im Mittleren und Nahen Osten, wo Kriege herrschen mit Granaten und Panzern, die finanziert werden von Lobbys, Konzernen und Banken. Frohe Ostern mit Eiern und netten Hasen, mit Blumen, aber nicht in zerbrechlichen Vasen. Denken wir an Frieden, der uns alle erhält. Weniger Abgase, kein Lärm, besser für Umwelt. Vermeiden wir die Massenproduktion von Waffen. So erhalten wir die Erde für uns mit Pflanzen und Affen. Frohe Ostern ohne Kriege, gerecht und im Frieden. Somit sind alle Lebewesen dann wohl zufrieden. Danke für eure Aufmerksamkeit.
So, jetzt kündige ich Sigmar Walbrecht an. Er ist vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat und ist der Bewegung Seebrücke eng verbunden. Er wird etwas zum Krieg gegen schutzsuchende Menschen sagen, der vor dem Hintergrund sich verschärfender, verstärkender Widersprüche eine immer schärfere Form annimmt. Also bitte dein Wort. Danach kommt noch mal richtig gute Musik von Lautstark, die unbedingt wichtig ist anzuhören. Aber zunächst Sigi.
Okay, ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier reden darf für den Flüchtlingsrat. Grenzen schließen für Waffen, Grenzen öffnen für Menschen, Fluchtursachen bekämpfen, lauten Forderungen aus dem Aufruf für den diesjährigen Ostermarsch in Hannover. Auch die Bundesregierung und die EU sprechen häufig von der Bekämpfung von Fluchtursachen, wenn es um den Umgang mit schutzsuchenden Menschen geht. Allerdings verbirgt sich dahinter in der Regel etwas vollkommen anderes, als wohl die meisten von uns hier darunter verstehen. Wenn die Bundesregierung und die EU davon sprechen, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, steht dahinter nicht in erster Linie das Anliegen, gerechte Verhältnisse in der Welt zu schaffen, die es unnötig machen, dass sich Menschen gezwungen sehen, ihr Heil in Flucht und Migration zu suchen. Wenn Regierungen der EU-Staaten sich die Bekämpfung der Fluchtursachen auf die Fahnen schreiben, dann meinen Sie damit nicht zuletzt den Ausbau der Kontrolle von Migration und Flucht. Immer weiter wird das System aus Abschottung und Grenzkontrolle ausgebaut und immer näher an die Ursprungsorte von Flucht und Migration verlegt. Die Menschen sollen möglichst frühzeitig abgefangen und an einer Weiterreise in Richtung Europa gehindert werden. Mittlerweile hat sich ein gestaffeltes System herausgebildet, in dem einige Staaten eine zentrale Rolle bei der Verhinderung von Flucht und Migration spielen. Ganz prominent ist dabei selbstverständlich die Türkei und der mit ihr abgeschlossene sogenannte EU-Türkei-Deal. Seit März 2016 hindert die Türkei im Auftrag der EU die Menschen an der Flucht Richtung Europa. Schutzsuchende Menschen, die es bis in die Türkei geschafft haben, sollen dort bleiben, da dort die Menschenrechte ausreichend gewahrt seien. Dabei garantiert die Türkei nur Menschen aus Europa die Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention. Viele Flüchtlinge leben dort auf sich allein gestellt, weitgehend ohne jegliche Versorgung. Andere sind dort sogar interniert. Gleichzeitig hat auch die türkische Regierung Maßnahmen ergriffen, Flüchtlinge abzuwehren und ihre Grenzen Richtung Syrien abgeriegelt. Die EU zahlt dem autokratisch regierten Land im Rahmen des EU-Türkei-Deals 6 Milliarden Euro und unterstützt zudem den NATO-Partner mit Waffen, die vor allem gegen Kurdinnen und Kurden in Syrien und im eigenen Land eingesetzt werden und so zusätzlich Menschen auf die Flucht treiben. Auf dem afrikanischen Kontinent ist der sogenannte Khartoum-Prozess von besonderer Bedeutung. Hier findet eine Zusammenarbeit der EU mit nord- und ostafrikanischen Staaten statt, unter denen sich wenig demokratische Länder wie Ägypten, Eritrea oder Sudan oder ein Failed State wie Somalia befinden. Im Rahmen des Khartoum-Prozesses wird ein Projekt mit dem vielsagenden Namen Better Migration Management unter Koordination der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit umgesetzt. Dieses Vorhaben hat zum Ziel, die Flucht- und Migrationsbewegung aus den ostafrikanischen Ländern, also vor allem aus Somalia, Eritrea, Äthiopien und Sudan, zu kontrollieren. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit schreibt zwar, dass an erster Stelle die Rechte und der Schutz der Migranten stünden. Faktisch werden mit EU-Geldern aber zum Beispiel die Sicherheitskräfte des autokratischen Regimes im Sudan finanziert und mit Technik zur Grenzsicherung ausgerüstet. Es werden also jene bewaffneten Organisationen unterstützt, die gegen die eigene Bevölkerung vorgehen, die seit Dezember für die Absetzung des Autokraten al-Bashir letztlich erfolgreich protestiert hat und nun gegen die neue Militärregierung ihre Demonstration fortsetzt. Um die Migrationsbewegung aus dem westlichen Afrika zu kontrollieren, werden Staaten wie Niger unter Druck gesetzt und finanziert, um Kontrollsysteme aufzubauen, die dazu führen, dass die Menschen immer gefährlichere Wege auf sich nehmen, mit dem Ergebnis, dass nach Schätzungen der IOM dreimal so viele Menschen in der Wüste sterben wie auf dem Mittelmeer. UNHCR hat für das Jahr 2018 fast 2300 Tote im Mittelmeer registriert. Gewissermaßen als letzte Bastion auf dem afrikanischen Kontinent gegen die unerwünschte Migration werden libysche Mafia-Organisationen von der EU mit Geld, Ausbildung und Ausrüstung unterstützt, damit sie die Menschen, die in den schrecklichen Lagern in Libyen über das Mittelmeer entkommen wollen, abfangen und wieder zurück in die KZ-ähnlichen Lagern, wie selbst das Auswärtige Amt diese bezeichnet, zu zwingen. Wer nicht von den Verbrecherbanden abgefangen wird, wir wissen alle, was die libyschen sogenannten, was der Grenzschutz da tut. Wenn sie nicht abgefangen werden durch den Grenzschutz, sind die Leute dem Ertrinken anheimgestellt. Und die Seenotrettung wird auch zusätzlich eben durch die EU, durch die EU-Staaten eingestellt. Das hatten wir schon gehört. Und Seenotrettung, das ist mir jetzt aber nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich loswerden will, entsprechend kriminalisiert. Schiffe werden in Häfen festgehalten und beziehungsweise wenn sie doch auslaufen können, Menschen retten, dann werden sie eben daran gehindert, in die Häfen einzulaufen. Um diese unmenschliche Asyl- und Flüchtlingspolitik legitimieren zu können, müssen die schutzsuchenden Menschen zu einer Bedrohung aufgebaut werden. Schon die Verwendung von Begriffen wie Sicherung oder Schutz der Außengrenzen soll suggerieren, dass die EU von den Asylsuchenden angegriffen würden. Tatsächlich kann man das, was an den EU-Außengrenzen geschieht, kaum anders als einen Krieg Europas gegen die Menschen aus den Krisenregionen des globalen Südens bezeichnen. Der beschlossene Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex zu einer eigenständigen Armee mit 10.000 Leuten macht dies ein weiteres Mal nur allzu deutlich. Innerhalb Europas scheint ein Wettbewerb darin zu herrschen, wer die Geflüchteten am schäbigsten behandelt, um sie aus dem Land zu treiben. Wer infolgedessen auf der Suche nach erträglichen Lebensbedingungen, zum Beispiel nach Deutschland, weiterflieht, wird auch hier mit zunehmender Abwehr und Repression konfrontiert. Mit der Dublin-Verordnung soll verhindert werden, dass Menschen einfach selbstbestimmt bessere Lebensperspektiven suchen. Deshalb wird derzeit gerade auf diese Menschen, die die Dublin-Verordnung nicht befolgen und nicht bereitwillig in die Verelendung zurückkehren wollen, erhöhter Druck ausgeübt. Das ist unter anderem Sinn und Zweck des gerade durch das Bundeskabinett beschlossenen sogenannten geordnete Rückkehrgesetz. Grobe Skizze der Maßnahmen auch der Bundesregierung, also geordnete Rückkehrgesetz ist vielen jetzt hier sicherlich auch ein Begriff. Inhaftierung wird ausgebaut, Leistungen werden zum Teil vollkommen oder können zum Teil vollkommen gestrichen werden für Geflüchtete. Gut, letzten Endes ist das alles also ein Bestandteil eines Abwehrkampfes der EU und allen voran der Bundesregierung, der Menschen, die fliehen und nicht der Fluchtursachen. Wer es aber mit der Bekämpfung von Fluchtursachen ernst meint, muss zunächst die Unterstützung von Regimen, die Menschenrechtsverbrechen begehen, einstellen. Das betrifft Waffenlieferungen genauso wie andere logistische, finanzielle und politische Unterstützung. Grundsätzlich muss die Erkenntnis reifen, dass die weltweit vorherrschenden Gesellschaftsordnung zwar dem globalen Norden Wohlstand beschert, der jedoch höchst ungleich verteilt ist, wie wir alle wissen, zugleich aber die Lebensgrundlagen der Menschen des globalen Südens zerstört. Dies ist letztlich wesentliche Ursache, warum sich Menschen auf die Flucht begeben oder zur Migration gezwungen sehen. Nur mit einem solidarischen Miteinander können wir erreichen, dass Verarmung, Verelendung, Umweltzerstörung und gewalttätige Konflikte zurückgedrängt werden und somit auch niemand zur Flucht und Migration gezwungen ist. Für ein Ende der Gewalt gegen schutzsuchende Menschen. Flucht ist kein Verbrechen, für eine solidarische Gesellschaft. Darf ich vielleicht ganz kurz noch, weil nach der Demo ist vor der Demo auf dann zwei Ereignisse. Ja, genau. Ihr habt die Flyer zum Teil auch gesehen. Nächsten Freitag hat sich angekündigt Jörg Meuthen, Spitzenkandidat der AfD, am Freitag im Freizeitheim Rickling. Wir machen eine Gegendemo dazu. Also es gibt ein spontan gegründetes breites Bündnis. 16 Uhr kommenden Freitag auf dem Schünemannplatz. Vielsagender Name. In Rickling, 16 Uhr, beginnt dort die Demo und soll dann in die Nähe des Freizeitheims führen, um da lautstark unseren Unmut über die Rechten zum Ausdruck zu bringen und auch um den Menschen im Stadtteil zu zeigen, dass man sie mit den Rechten dort vor Ort nicht alleine lässt. Die sind dort leider ziemlich stark in Rickling. Weiterhin habt ihr bestimmt auch den Stand der Seebrücke gesehen. Am darauffolgenden Tag, also nächsten Sonnabend, findet ab 13 Uhr eine Seebrückendemo statt, 13 Uhr Opernplatz. Das würde ich gerne euch auch nochmal nahelegen. Danke. Ja, Flyer gibt es natürlich am Stand der Seebrücke dazu, auch zur Anti-AfD-Demo. Und ja, wäre schön, wenn ihr dabei wärt.
Danke. Danke. Also von hier aus geht Bewegung weiter. Es ist nicht Schluss. Es gibt noch viele Anliegen. Und wir hoffen, dass ihr und viele, die ihr noch benachrichtigt, zu diesen wichtigen Anliegen, zu diesen wichtigen Demonstrationen kommt. So, jetzt Musik, aber ich hatte noch etwas vergessen, weil ich hatte mit meiner Freundin einen Dialog und nach einem kurzen Musikstück wollen wir euch diesen Dialog unbedingt noch vortragen. Vorher Musik, dann Dialog und dann wirklich versprochen Musik.
Olile, 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 olile,
so, und jetzt der Dialog, den wir euch mal kurz vorstellen wollen. Hört einfach gut hin.
Wissen Sie, Frau Meier, gestern in den Nachrichten, mir sind fast die Tränen gekommen. Bei einem Dammbruch in Brasilien gab es so viele Tote. Schrecklich. Das kann keine deutsche Wertarbeit gewesen sein. Vielleicht sollten wir mal Fachmänner von uns dahin schicken, die zeigen, wie haltbare Dämme gebaut werden.
deutsche Wertarbeit dort? Nein. Aber vom deutschen TÜV war das für sicher erklärt.
Ach Sie, vom deutschen TÜV. Ich rede von Brasilien. Immer wieder machen Sie die Deutschen schlecht.
Ja, ich rede auch von Brasilien. Und davon, dass der verantwortliche Vale-Konzern eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt ist und der Damm jetzt zum zweiten Mal gebrochen ist und dass der TÜV Deutschland Süd jedes Mal den Damm für sicher erklärt hat und dass die Belastung des Damms durch immer höhere Einleitungen aus Profitgründen erhöht wurde. Oh. Und.
Ach nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Doch, das ist wahr. Konntest du sogar bei uns in ganz normalen Zeitungen lesen. Und wenn jetzt die Überlebenden vielleicht woanders eine Existenzgrundlage suchen, zum Beispiel in den USA, dann werden sie als Wirtschaftsflüchtlinge diskriminiert. Vielleicht demnächst sogar an eine Mauer stoßen. Streben ja immer nur nach dem Wohlstand anderer, diese Leute.
Ach komm, hör doch jetzt auf. Du leidest immer nur mit den Menschen weit weg. Bist blauäugig und naiv. Was ist mit uns? Können wir vielleicht die Armen aller Welt aufnehmen? Da ist mir doch das Hemd näher als die Hose. Die Menschen bei uns haben ganz sicher hart für den Reichtum in unserem Land geschuftet.
Ja, das sehe ich auch so. Aber das sagst du als Frau aus dem gehobenen Mittelstand oder noch vielleicht viel gehobener? Ja, die meisten Menschen bei uns arbeiten hart. Ihr Lohn dafür ist nicht immer entsprechend. Hast du mal das, was Großbanker bekommen, mit dem Lohn einer Kassiererin verglichen? Krass.
Ja, aber die Verantwortung, die die Banken und Finanzvorstände tragen, davon hängen wir doch alle ab. Das kannst du doch gar nicht vergleichen.
Ja, die Banken, die Konzerne, der internationale Handel, von denen hängen wir alle ab. Wohl wahr, weil die nämlich für ihren Profit über Leichen gehen. Und das meine ich wörtlich.
Ach, jetzt hör doch mal auf. Jetzt kommst du wieder mit deinem Lieblingsthema. Globalisierung, globaler Norden, globaler Süden. Ich kann's nicht mehr hören.
Musst du aber. Warum kommen die Menschen denn über das Mittelmeer, durch die Sahara? Meinst du, die könnten sich nichts Besseres vorstellen, als in der Wüste zu verrecken oder im Meer abzusaufen? Sie fliehen vor Kriegen, vor der Zerstörung ihrer Existenz. Ja, sie wollen ein besseres, vor allem ein sicheres Leben. Und dafür riskieren sie alles. Sie riskieren sogar ihren Tod.
Das ist ja das Schlimme. Dann sollen sie mal zu Hause richtig was tun. Tun wir ja schließlich auch. Und dann gibt's ja sogar auch noch Entwicklungshilfe.
Entwicklungshilfe, ja, die häufig nicht an den richtigen Stellen ankommt. Die immer wieder gestrichen wird. Und die an vielen Orten für die Grenzsicherung gegen die einheimische und flüchtende Bevölkerung eingesetzt wird. Das ist Entwicklungshilfe.
Ja, Mensch, viele Länder in Afrika sind unter Entwicklung. Dafür ist Entwicklungshilfe gedacht. Das muss dann eben richtig laufen. Da muss man dann mehr aufpassen.
Ja, das ist richtig. Aber es sind Kriege, die zur Flucht führen, genau wie die Zerstörung der heimischen Märkte, zum Beispiel durch billige Abfallprodukte aus Europa. Wir essen das edle weiße Fleisch. Die nicht so tollen billigen Restprodukte machen vor allem den Bäuerinnen in Afrika die Märkte kaputt. Und ihre Existenzgrundlage wird damit vernichtet. Und außerdem, es werden Urwälder gerodet, Bodenschätze geplündert, Meere leer gefischt. Es könnte lange, lange so weitergehen, was ich sage. Und die ehemaligen Fischer werden zu Piraten. Ja, von irgendwas müssen sie ja leben, ne? Schau einfach mal ins Internet. Dir werden die Augen aus dem Kopf fallen.
Ach nee, nee, das spare ich mir lieber. Deine langen Tiraden immer. Ich muss jetzt auch nach Hause. Wir fliegen am Montag nach Kambodscha und Vietnam. Und da kann ich mir die Menschen ja mal richtig anschauen. Da sehe ich vor Ort, wie das ist.
Ah, ja. Aber als Touristin siehst du die Oberfläche. Und kennst du den ökologischen Fußabdruck deiner dauernden Fliegerei? Wir sagen den Flüchtenden, sie sollten gefälligst zu Hause bleiben. Und wir nehmen uns jedes Recht der Welt auf alles.
Oh, so, ich gehe jetzt. Folgetextes hast du mich wieder. Ich brauche jetzt erstmal einen ordentlichen Machtwitz-Kaffee. Den mit dem sympathischen Mohren hier aus Hannover.
Ach, jetzt geht's. Dabei ist sie eigentlich eine ganz nette. Sie ist eigentlich eine ganz empathische Frau. Aber die politischen Zusammenhänge, da macht sie dann ihre Ohren zu. Schade eigentlich. Ach, da kommt sie ja wieder.
Ach, weißt du, Dorte, irgendwie kann ich das Ganze doch nicht so wegtun. Ich habe eben bei Massimo am Schneintor einen Kaffee getrunken. Vielleicht finden wir ja doch einen Weg, wie wir unser Leben hier genießen können und den anderen nichts kaputt machen müssen. Ich glaube, ich komme am Sonnabend mal zu eurem Ostermarsch und höre mal zu, was ihr dort zu sagen habt.
Ja, wir haben viel zu sagen hier. Es gibt weiteres zu sagen. Und ich denke, gemeinsam denken wir drüber nach, gemeinsam handeln wir. Das ist jetzt das Wichtigste. Und damit kommt jetzt wirklich Musik voll.
Ein bisschen der Musik zu lauschen von Lautstark. Ich finde, es sind viele interessante Reden gekommen, aber wenn man noch so spezielle Sachen wissen will, dann kann man das bei den Ständen alles erfragen. Und wir machen unsere lautstarke Musik auch für den Frieden. Das nächste Lied heißt dementsprechend Friedenslied. Der Machtkampf währt schon Generationen, doch alle wollen weiter die Erde bewohnen. Was außen kämpft, will ich mit Liebe füttern, nehm zurück die Gier nach fremden Gütern. Frage ich mein Herz, wofür es schlägt, will es erweitern, was die Schwingung hebt. Frieden schaffen in der Licht, jeder Mensch strickt in sich Absicht, Hingabe dunkel. Und entdecken, was Weinen mir versprach und Schrecken. Nehm meine Ängste in mein Herz, und wenn sie brennen, kann ich die schöpferische Kraft erkennen. Frage ich mein Herz, wofür es schlägt, will es erweitern, was die Schwingung hebt. Frage ich mein Herz, wofür es schlägt, Frieden schaffen in der Leben. Jeder Mensch streckt in sich Absicht, Hingabe dunkel und Licht.
Dankeschön. Ja, ich kann was sagen. Es gibt ein neues Lied, das haben wir vorhin schon mal gespielt, da hat aber irgendwie erst in der Mitte ist erst der Strom angegangen. Das heißt, meine Antwort auf Hass. Meine Antwort auf Hass sind Liebeslieder. Weil wenn alle nur Hassworte sprechen, da kommt nichts Positives bei raus, ist so meine Vorstellung. Deswegen lieber positive Sachen sagen und positive Energie verstärken. Ob es hilft, weiß ich nicht, aber diese Hasssprache hat jedenfalls die letzten Jahre nicht geholfen und deswegen
Meine Antwort auf Hass sind Liebeslieder.
Steine, mit denen sie Mauern bauen wollten, nehmen wir für Brücken von Mensch zu Mensch, Brücken von mir zu dir. Meine Antwort auf Hass sind Liebeslieder, komm und fühl die Liebe wieder, singe mit mir. Die uns voneinander trennen, werden wir nennen und erkennen. Es ist an der Zeit, Zeit für Gemeinsamkeit. Meine Antwort auf Hass sind Liebeslieder. Komm und fühl die Liebe wieder. Singe mit mir, singe Liebe. Gelder, mit denen sie Kriege finanzieren, brauchen wir für Bildung mit Herz und Verstand. Frieden geht Hand in Hand. Meine Antwort auf Hass sind Liebeslieder. Komm und fühl die Liebe wieder. Singe mit mir, singe Liebeslieder. Immer wieder singen wir Liebeslieder. Die Worte, die uns entzweien sollten, gehen unter und verhallen in unserem Gesang. Dem Ruf der Seele sei Dank. Meine Antwort auf Hass sind Liebeslieder. Komm und fühl die Liebe wieder, singe mit mir. Singe Liebeslieder, immer wieder singen wir Liebeslieder. Liebeslieder, Liebeslieder.